Ja, einfach einen guten Morgen wünschen. Es ist schön, dass wir wieder bei euch sein können. Ja, es war eine etwas längere Zeit, seitdem wir nicht hier waren. Und ich freue mich, dass ich mit euch ein Wort Gottes entdecken darf aus dem Propheten Maleachi. Genau, und da geht es darum, wie wir Gott treu bleiben können. Und zwar in unserer Generation und auch für die nächste Generation, weil das ist gar nicht so einfach. Dass wir alle hier sitzen, zeigt, dass es funktioniert, ja, aber trotzdem zeigt uns dieser Bibeltext oder will uns dazu einladen, darüber nachzudenken, wie das funktioniert für uns heute, aber auch für unsere Kinder. Ja, also Carissa hat es schon gesagt, wir leben in Deutschland, aber ich bin trotzdem Missionar in Kamerun und ich mache alles einen Großteil meiner Arbeit aus meinem Büro in Deutschland. Ich war insgesamt 15 Jahre lang Physiotherapeut in 2 Gesundheitseinrichtungen in Kamerun und seit 2021 hat Gott uns dahin geführt, dass ich jetzt verantwortlich bin für die Ausbildung von Physiotherapeuten in Kamerun. Und dafür gehe ich 2-mal im Jahr nach Kamerun und ich war dieses Jahr im März dort. Und ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, dass wir nicht ganz freiwillig umgezogen sind an den neuen Standort mit unserer Ausbildung. Und es ist alles noch sehr chaotisch und ja, noch nicht so, wie wir es uns vorstellen. Aber das Interessante ist, die neue Schule ist ganz nah am Atlantik. Und deswegen an einem Nachmittag, wo ich mal nichts vorhatte, war ich an diesem Strand. Das ist ein historischer Ort, denn das ist der Strand, an dem 1472 das erste Mal Europäer mit Kamerunern sich begegnet haben. Die haben das Schiff nicht verlassen, weil sie Angst vor den Wilden hatten. Aber das ist der Ort, wo das passiert ist. Ihr müsst euch noch die Temperaturen dazu denken, also 35 Grad, fast 100% Luftfeuchtigkeit. Also es ist, als würde man draußen in einer Sauna wohnen. Und dieser Ort hat sich sehr schnell zu einer der wichtigsten Drehscheiben für den transatlantischen Sklavenhandel gewandelt. Also über Jahrhunderte hat man dort Menschen von überall aus Kamerun halt an die Europäer verkauft und die haben sie dann nach Europa, nach Amerika gebracht. Also das sind die Ruinen des Sklavenmarkts und das war ja nur der Ort, wo man die verkauft hat, aber über hunderte Kilometer weit ins Binnenland gab es da richtige Handelsrouten von Leuten, die halt Menschen geraubt haben, die haben sie dann weiterverkauft bis an die Küste und ja, von dort hat man sie dann nach Amerika verkauft. Und dieser Strand ist auch der Ort, wo das erste Mal, wo der erste Missionar 1843 in Kamerun gelandet ist. Das war ein freigelassener Sklave aus Jamaika. Und der ist halt an diesem Ort, der für den Sklavenhandel berühmt war, an Land gegangen und hat dort das erste Mal in Kamerun das Evangelium weitergegeben. Und genau, also hier neben mir, da seht ihr die Statue, die man irgendwann für den Missionar gemacht hat. Und dann hat man irgendwann ein Käfig ohne Dach ringsrum gemacht, weil es dort so viel regnet. Also das ist der regenreichste Ort von Afrika. Und das heißt, alles, was nicht vom Regen geschützt wird, wird zerfällt innerhalb von wenigen Jahren. Und dann auf der rechten Seite seht ihr die älteste Kirche in Kamerun. Die steht am Hafen im Nachbarort in Limbe. Ja, und das ist eine baptistische Kirche, also die gibt's heute immer noch. Und als ich mit meinem Kollegen dort lang gefahren bin, hat er dann gesagt, so, also das ist die Kirche, aber du musst wissen, da muss man sehr reich sein, um da Mitglied zu sein. Also als einfacher Mensch kann man in dieser historischen Kirche anscheinend nicht Mitglied werden. Ja, und dadurch, dass diese Region so eine große, so eine lange Geschichte mit dem Christentum hat, als älteste Region in Kamerun, die mit Christen, die mit dem Evangelium in Kontakt gekommen ist, gibt es dort also kaum Menschen, die nicht irgendeiner christlichen Kirche angehören. Also Carissa und ich, mir sagen manchmal, dort in der Region gibt es mehr Christen als bei uns im Heimatort. Ja, und trotzdem ja, bin ich immer noch dort Missionar und ich werde euch gleich erklären, warum. Denn was nach der langen Zeit, was es da auch sehr viel gibt, ist, also wenn man durch die Städte geht, gibt es überall diese Poster, also von diesen Evangelisationsveranstaltungen mit Menschen, also die sich immer Apostel oder Prophet nennen, die immer die schicksten Anzüge anhaben. Und ihr seht es dann unten, also was dann immer erzählt wird, was dann versprochen wird, ist also Gebet, um Ketten zu sprengen und ja, Heilung, ja, dass jemand von irgendwas frei wird, prophetische Deklarationen. Was man da nicht auf das Poster schreibt, ist, dass da immer sehr großzügige Spenden dafür verlangt werden. Ja, also wenn du sowas willst für dich, dann solltest du auch ein bisschen Geld mitbringen, damit das dann auch so für dich passiert. Ja, und was man sehr schnell merkt, ist, dass es da sehr viel um Äußerlichkeiten geht. Also es geht nur darum, dass es alles sich gut anhört, dass es sich gut anfühlt. Und was ich dann halt auch zum Beispiel bei unseren Studenten merke, was da im Herzen passiert, ist eigentlich völlig irrelevant, solange es von außen gut aussieht. Und da sind wir genau bei unserem Bibeltext für diese Woche, denn das ist ein Text, der mehr als 2000 Jahre vor unserer Zeit gesprochen wurde, wo es eigentlich genau um dasselbe geht, um die Frage der Äußerlichkeiten. Und zwar, ich lese mal die ersten vier Verse vor, Maleachi 2, 10 bis 13. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott geschaffen? Warum verachten wir denn einer den anderen und entheiligen den Bund mit unseren Vätern? Juda ist treulos geworden und in Israel und in Jerusalem geschehen Gräuel. Denn Juda entheiligte das Heiligtum des Herrn, das er lieb hat, und freite eines fremden Gottes Tochter. Aber der Herr wird den, der solches tut, ausrotten aus den Zelten Jakobs mit seinem ganzen Geschlecht und auch wenn er noch dem Herrn Zebaoth Opfer bringt. Weiter tut ihr auch das, ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen und Weinen und Seufzen, weil er das Opfer nicht mehr ansehen, noch es mit Wohlgefallen von euren Händen empfangen mag. Und weiter geht's, Verse 14 bis 16, ihr aber sprecht, warum das? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du untreu geworden bist, obwohl sie doch deine Gefährtin und die Frau ist, mit der du einen Bund geschlossen hast. Einer, in dem noch ein Rest von Geist war, hat das nicht getan. Was sucht dieser eine? Nachkommenschaft von Gott. Darum, so seht euch vor in eurem Geist und werdet keiner treulos der Frau seiner Jugend. Wer ihr aber Gram ist und sie verstößt, spricht der Herr, der Gott Israels, der bedeckt mit Frevel seine Kleider, spricht der Herr Zebaoth. Darum, so seht euch vor in eurem Geist und brecht nicht die Treue. Ja, das ist nicht der einfachste Text. Und ich glaube, also Maleachi ist auch so eines von den Büchern der Bibel, wo man meistens so ein bisschen drüber wegliest, oder? Ja, weil das ist halt das letzte Buch im Alten Testament. Und was kann da eigentlich noch kommen? Also eigentlich ist da ja schon alles gesagt. Ja, und dann gibt's halt noch Maleachi am Ende und man weiß, wenn man zwei Seiten weiterblättert, dann kommt Matthäus. Ja, und dann will man doch lieber Matthäus lesen als Maleachi. Ja, aber Maleachi ist trotzdem ein wichtiges Buch für uns, weil es so den Abschluss bildet vom Kanon des Alten Testaments. Ja, und die Zeit, in der wir uns befinden, ist so um die 450 bis 400 Jahre vor Christus. Man kann das leider nicht aufs Jahr genau festmachen. Also es ist ungefähr die Zeit von Esra und Nehemia oder knapp später. Also wenn es jetzt mehr so Richtung 400 geht, dann wäre es später als Esra und Nehemia. Richtung 450 wäre es relativ nah zusammen. Und es ist ein Buch der Desillusionierung. Und das liegt daran, dass vor Maleachi Sacharja kam. Ja, und Sacharja, das ist ein Buch, was man wahrscheinlich eher liest, weil es da viele bekannte Prophetien gibt, auch im Hinblick auf Jesus. Ja, und Sacharja hat so eine wunderbare, so eine tolle Sicht auf das, was da kommt, wenn der Messias kommt. Das Problem für die Leute in der Zeit von Maleachi ist, dass es einfach nicht passiert. Man hatte vielleicht drauf gehofft, dass das bald passiert, und es ist einfach nicht passiert. Also wir leben einfach unser Leben weiter und der Messias ist einfach nicht gekommen. Und genau, also wenn das so ist, wenn man Gottes Wort nicht mehr vertrauen kann, na, dann mache ich doch einfach am besten das, was mir gefällt. Ja? Ich schaue auf mich selber, dass ich weiterkomme, dass es meiner Familie gut geht und alles andere, die Worte, die Sacharja irgendwann mal gesagt hat, ob das eintrifft, keine Ahnung, ob ich das noch erlebe. Ja, und das ist halt diese Weltsicht, die halt auch aus dem Buch Maleachi rauskommt, dass man einfach enttäuscht ist von dem, wie die Situation gerade ist. Und es ist ein Buch der Fragen. Also wir hatten in unserem Text auch eine dieser Fragen, wo Maleachi immer wieder Fragen des Volkes Juda aufgreift und die in seinem Text stellt und dann, wo Gott eine Antwort darauf gibt. Ja, und es ist auch die Zeit nach der Rückkehr aus dem Exil, nach dem Aufbau des Tempels unter Esra und Nehemia. Also eigentlich sollte alles wieder so wie vorher sein. Also Jerusalem ist aufgebaut, der Tempel ist aufgebaut, die Opfer gehen weiter und eigentlich sollte doch alles wieder so wie früher sein. Und die Desillusionierung ist, dass es einfach doch nicht so wie früher ist. Ja, denn das Volk Israel hat kein eigenes Reich mehr, sondern sie sind nur noch ein Teil, also eine Satrapie, also das ist so praktisch wie ein Bundesland vom Persischen Reich. Und das ist halt alles, also Ebernari ist alles auf der anderen Seite des Euphrat. Also das sind die Syrer dabei und die Phönizier und Israel und alles in einem. Ja, und das heißt, von der großartigen Geschichte, die Israel mal hatte, ist nicht mehr viel da geblieben. Und was Maleachi da feststellt, ist, dass Juda, das Volk Israel, eine gestörte Beziehung zu Gott hat. Das heißt, Juda geht fremd, ja, und zwar indem es intime Beziehungen mit anderen Göttern aufbaut. Aber der Gottesdienst geht trotzdem weiter. Das heißt, die Form stimmt, das Opfer wird zur richtigen Zeit gebracht, wahrscheinlich auch genau die Tiere, die es braucht, damit das Opfer richtig ist. Der Gottesdienst geht weiter, die ganze Musik, die ganze Kleidung der Priester, das ist alles richtig. Es wird alles nach der Form gemacht. Und trotzdem sagt Gott, nee, ich will das nicht, ja, weil euer Herz, in eurem Herzen stimmt's einfach nicht mehr. Und deswegen ist das, was ihr macht, einfach wertlos, obwohl es ja vom Äußerlichen her alles super aussieht. Und das Problem für die Leute in der Zeit Maleachis ist, dass sie ja eigentlich schon sehr viel Offenbarung von Gott haben. Also sie haben eigentlich fast die ganzen Texte, die wir heute zum Alten Testament zählen, sind für sie da. Also wir wissen nicht ganz genau, wie das alles aufgeschrieben wurde, aber sie haben die Offenbarung von Gott. Und wenn wir ins Alte Testament schauen, da ist Gott eigentlich sehr explizit damit. Also er sagt das wirklich, dass Gott die Form nicht so wichtig ist. Genau, 1. Samuel 16, Vers 7. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Ja, und das ist so diese, wo ich mich immer wieder dran erinnere, wenn es darum geht, Situationen zu beurteilen, andere Menschen zu beurteilen. Wir sind ja so drauf trainiert, dass wir Menschen anschauen und uns sofort ein Urteil bilden. Das brauchen wir ja auch im Alltag, damit wir irgendwie überleben können, weil wir müssen schon ein bisschen skeptisch sein und nicht jedem unvoreingenommen gegenübertreten, weil das ansonsten auch ernste Konsequenzen für uns haben könnte. Aber Gott sagt einfach, ja, was für mich zählt, ist das Herz. Und also mir ist das heute früh eingefallen. Also mein Hemd war ein bisschen knittrig vom Koffer. Und ich habe dann mein Hemd gebügelt und mich gefragt, ja, also wie wäre das jetzt, wenn ich vor euch stände mit dem knittrigen Hemd? Also wäre da die Predigt weniger wert, weil mein Hemd Falten hatte. Ja, und also wir sehen, das ist eigentlich ständig, geht's bei uns darum, dass wir das sehen, was vor Augen ist, und das benutzen, um andere einzuschätzen, um eine Situation einzuschätzen. Und Gott sagt uns dann, naja, aber wonach ich schaue, ist das Herz. Ja, und selbst, ja, wenn du einen Prediger hast, der den schönsten Anzug hat, wenn in seinem Herzen was nicht stimmt, ja, dann ist die Predigt für Gott nicht so viel wert. Ja, und dann gibt's noch Psalm 51, 18 und 19. Denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben, und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz. Wirst du Gott nicht verachten? Ja, das ist das Opfer, was Gott will von uns. Ja, ein zerschlagenes Herz, dass wir einfach mal ehrlich mit uns selber sind und mit Gott, wenn es uns nicht gut geht. Ja, und nicht einfach meinen müssten, wir müssen da noch was Schönes drumherum machen, damit es nicht so schlimm aussieht, weil Gott sieht das ja eh. Gott sieht das, was vor Augen ist, und Gott sieht nicht an das, was vor Augen ist, sondern Gott sieht das Herz an. Und dann Amos bringt das so schön auf den Punkt, gerade in Bezug auf den Gottesdienst. Ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen. Es sei denn, ihr bringt mir rechte Brandopfer dar. Und an euren Speiseopfern habe ich keinen Gefallen. Und eurer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Das sind schon harte Worte. Also wenn man denkt, ja, also eigentlich hat Gott uns ja dem Volk Israel genau vorgeschrieben, wie der Gottesdienst ablaufen soll, wie die Opfer ablaufen soll. Und das ist schon richtig. Aber Gott sagt ihnen, das Erste, was du brauchst, ist, dass deine Herzenshaltung richtig ist. Ja, denn nur wenn deine Herzenshaltung richtig ist, dann ist auch das Opfer richtig und nicht andersrum. Und genau, das ist halt das, was Gott dem Volk Israel vorwirft, dass ihr habt eure Beziehung zu Gott verloren. Und deswegen ist all das, was ihr ringsrum macht, um mir zu gefallen, einfach total wertlos. Und weil die Beziehung zu Gott gestört ist, ist natürlich auch die Beziehung zu den Menschen gestört. Und Maleachi hält sich da relativ kurz. Er gibt uns keine Beschreibung, wie die Zustände im Volk Israel sind zu der Zeit, sondern er gibt uns nur ein Beispiel, nämlich die Ehe. Ja, weil die Ehe die wichtigste Beziehung für eine funktionierende Gesellschaft ist. Ja, also, und es gibt auch keine großen Fakten, keine großen Details, sondern Maleachi sagt uns nur die Fakten, eure Ehen sind gestört. Ja, und und jetzt haben wir zwei Beispiele aus dem Neuen Testament, die uns ein bisschen beschreiben, wie das geht. Ja, wenn unsere Beziehung zu Gott gestört ist, wie auch unsere Beziehung zu Menschen gestört wird. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis und Lästerung. Ja, also das kommt alles aus unserem Herzen raus. Und bei dem, gerade im Hinblick auf Ehebruch, könnten wir ja jetzt denken, naja, Volk Israel, vor mehr als 2000 Jahren, was geht uns denn das an? Ja, und Jesus sagt uns aber, ihr habt gehört, was gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Also so schnell geht das. Ja, und wer von uns kann denn sagen, dass das uns nicht passiert ist? Also das heißt, wir sind alle Ehebrecher. Ja? Und deswegen geht uns der Text, dieser Text geht uns alle an. Also wir können nicht sagen, das war nur ein Problem für das Volk Israel. Und dann ist die große Frage, ja, was nun, Juda? Wie kann die Beziehung mit Gott geheilt werden? Wie können Beziehungen in der Ehe, Familie und Gemeinschaft geheilt werden? Und Malachi gibt uns ganz am Ende seines Buches einen Hinweis darauf. Gedenkt an das Gesetz meines Knechtes Mose, das ich ihm befohlen habe auf dem Berg Horeb für ganz Israel an alle Gebote und Rechte. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Und das heißt, was Malachi uns hier sagt, ja, die Situation ist wirklich schwierig für euch, aber Gott macht sich auf, Gott kommt zu uns, Gott sendet uns jemanden und ihr seht, es geht um das Herz der Väter, ja, und das Herz der Kinder. Also das heißt, es geht um diese Generation und die zukünftige Generation. Weil Malachi in unserem Text ja gesagt hat, dass sie, wenn ihr so lebt, dann werde ich euch austilgen. Dann gibt's für euch keine Nachkommen mehr. Ja, und deswegen sagt er, Gott kommt und Gott sendet euch jemand und Gott wird aktiv, ja, damit euer Herz und das Herz eurer Kinder miteinander versöhnt werden. Ja, und wie das passiert? Ja, also es geht darum, dass wir eine geheilte Beziehung zu Gott bekommen, ein verändertes Herz, ja, dass unser Herz, was eigentlich nur zum Bösen will, verändert wird, dass wir ein neues Herz bekommen und dass dadurch auch die Beziehung zu anderen Menschen geheilt werden kann. Und das Problem hier in unserem Text ist, dass das die ganze Gesellschaft betrifft. Also ganz Juda hat dieses Problem. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man denn eine ganze Gesellschaft verändern? Und ich möchte euch da einfach ein bisschen ein Beispiel geben aus der Physiotherapieausbildung in Kamerun, also aus meiner eigenen Arbeit. Und Kamerun ist zurzeit ein Land, was wahnsinnig viele Probleme hat. Also wir haben bewaffnete Konflikte in mehreren Landesteilen. Das ist einer der Gründe, warum wir in Deutschland wohnen und ich meine Arbeit in Kamerun mache, weil als Familie mit Kindern dürfen wir nicht dort vor Ort wohnen, weil es da einen aktiven bewaffneten Konflikt gibt und deswegen sagt unsere Partnerkirche, sie wollen keine Familien mit Kindern dort haben. Und dann ganz besonders im Land ist es eigentlich alltäglich, dass die Korruption ist ganz offensichtlich, also dass man für alles Geld bezahlt, dass man eigentlich jeden bestechen kann und deswegen alles bekommt, was man will, wenn der Preis nur stimmt. Und es gibt auch viel Machtmissbrauch, also Menschen, die in der Hierarchie über mir stehen, also die können praktisch alles mit mir machen, was sie wollen. Und Und ja, diese Korruption, dieser Machtmissbrauch gibt es auch im Gesundheitswesen. Es gibt, also ich habe lang genug im Gesundheitswesen in Kamerun gearbeitet und es gibt eigentlich, also wie die Angestellten mit ihren Patienten umgehen, ist manchmal einfach katastrophal, wo du merkst, also es geht denen wirklich nicht um den Patienten, sondern es geht nur darum, ich will Macht, ich will Einfluss, ich will Geld verdienen und wenn ich dafür Bestechungsgelder von meinen Patienten erpressen kann, dann mache ich das. Und genau, in diese Situation kommen unsere Physiotherapiestudenten hinein. Und jetzt darf ich mal kurz fragen, wer von euch hatte schon mal Physiotherapie? Ja, okay, die meisten. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass euer Behandlungserfolg eigentlich nicht so viel davon abhängt von der richtigen Technik, sondern es geht vielmehr darum, wie der Physiotherapeut mit euch redet, wie er auf euch eingeht, wie er euch hilft, für euch Ziele zu setzen, euch ermutigt, an den Zielen zu arbeiten. Ja, und das sind alles Charakterfragen. Ja, und ich habe es oft erlebt, dass zum Beispiel, als ich in Deutschland gearbeitet habe, dass mir Patienten manchmal gesagt haben, also ich will lieber zu dir kommen, ja, als zu deinem Kollegen. Also wenn ich irgendwie Vertretung gemacht habe, weil es halt ganz viel um den Charakter geht. Und in Kamerun, also geht's ganz viel um diese Charakterbildung, dass unsere Physiotherapiestudenten wirklich auf ihre Patienten eingehen können, nicht nur auf die physischen Bedürfnisse, sondern auch auf die sozialen und die geistlichen Bedürfnisse, weil das ist in Kamerun ein ganz wichtiges Thema in der Gesundheit, die ganzen sozialen Aspekte, dass Menschen manchmal auch glauben, dass sie krank werden wegen einer gestörten Beziehung in der Familie oder dass sie krank werden, weil sie denken, es ist Hexerei, das sind böse Geister und darauf müssen wir als Physiotherapeuten eingehen. Ja? Das heißt nicht, dass wir das immer bestätigen oder ermutigen müssen, aber wir müssen auf jeden Fall drauf eingehen. Und dann haben wir festgestellt bei unseren Studenten, dass die zwar alle aus christlichen Familien kommen, aber dass ihr Glaube oft sehr oberflächlich ist, dass sie oft gar nicht verstanden haben, wer Jesus ist, was er für sie gemacht hat, was ihre Identität in Jesus eigentlich ist, sondern es ist halt, okay, ich gehöre zu der Volksgruppe oder ich gehe in die Gemeinde, deswegen bin ich Christ, aber dass sie wirklich verstanden haben, was das für sie bedeutet, wer sie in Gottes Augen sind, was für eine Beziehung sie mit Jesus wirklich haben, das ist oft nicht so. Und deswegen ist ein großer Teil von unserer Ausbildung diese Charakterbildung als Christ, als Physiotherapeut, denn Kamerun braucht mehr denn je Christen mit verändertem Herzen. Und deswegen, und wenn Sie dieses veränderte Herz haben, dann können Sie auch den Patienten ganz anders begegnen mit Ihren Fragen über Krankheit, übers Leben. Und Kamerun ist so ein großes Land. Und ich als Einzelner, ich sehe die Probleme, aber ich kann die nicht beheben. Aber was ich machen kann, ist dort für die Veränderung der Herzen zu arbeiten, wo Gott mich hingestellt hat mit unseren 19 Studenten. Und auch wenn das keine große Zahl ist, also ich vertraue Gott einfach auf Gott, dass diese 19 Studenten wirklich sehr viel Veränderung im Land bewirken können. Und ich denke, das ist halt auch dieser Aufruf an uns, dass wir zuerst an unserem eigenen Herzen arbeiten und dann dort für diese Veränderung der Herzen sorgen, wo Gott uns hingestellt hat. In unserer Familie, auf Arbeit, in der Gemeinde, dort in dieser Sphäre, wo wir Einfluss haben auf die Menschen. Ja, als Zusammenfassung, wir sehen aus dem Text, dass eine gestörte Beziehung mit Gott auch zu einer gestörten Beziehung mit Menschen führt. Wir alle sind davon betroffen, also wir können nicht sagen, okay, das ist bei uns ist das kein Problem, sondern ja, das passiert uns eigentlich ständig, dass irgendwas immer unsere Beziehung zu Gott stören will und dass deswegen auch wir eine gestörte Beziehungen mit Menschen haben können. Und die Oberfläche schön zu machen, ist nicht die Lösung dafür, denn das funktioniert für eine Weile, aber irgendwann funktioniert das nicht mehr. Und Jesus möchte uns von innen heraus verändern. Und diese Veränderung ist möglich, weil Gott sie selbst herbeiführt. Ja, weil Gott das Herz der Väter zu ihren Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern bringen und verändern will. Und darauf können wir vertrauen, auch wenn es nicht immer einfach ist. Ja, danke fürs Zuhören, danke für den Bibeltext, wer immer den herausgesucht hat. Ich möchte am Ende noch sagen, falls noch jemand unsere Gebetskarte braucht, dann kommt einfach auf mich zu. Falls jemand gern unseren Rundbrief möchte und den noch nicht bekommt, fragt mich einfach. Ich habe eine Möglichkeit, wie ihr euch gleich in unsere Liste eintragen könnt. Okay, danke.